Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das nasse Wetter hat der Natur in diesem Jahr gut getan. Viele Pflanzen konnten stärker wachsen als sonst und die Grundwasservorräte, die haben sich auch aufgefüllt. Was heißt das Wetter aber für die Ernte? Der Bauernverband hat eine erste Bilanz gezogen und wir berichten im Laufe dieser Sendung. Wir schließen unsere Serie zur Energiewende mit einem Beitrag über serielles Bauen ab. Wir berichten über giftige Algen vor Italiens Küste und nehmen im Verbrauchertipp den Service bei der Bahn unter die Lupe. Zu Beginn jedoch geht es um Tiere, deren Wohlergehen Voraussetzung ist für eine gute Ernte. Wir sprechen über Insekten. Deren Zahl ist bekanntlich in den vergangenen Jahrzehnten stark geschrumpft und es gibt viele Ursachen dafür. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln spielt hier sicher auch eine große Rolle. Aber es gibt auch Positives zu berichten. In Nordfriesland gehen mehrere Gemeinden den Schutz von Insekten systematisch an, und zwar die Insel Pellworm sowie die Orte Bordelum, Koldenbüttel und Langenhorn. Thomas Sambol hat die insektenfreundliche Gemeinde Langenhorn für uns besucht.
Die kleine Wiese neben dem Feuerwehrgerätehaus in Langenhorn ist schon lange nicht mehr gemäht worden. Fast kniehoch sprießt das Gras hier auf dem sandigen Boden im Ortskern der kleinen Gemeinde unweit der Nordsee.
Aber genau das ist ja das, was die Insekten mögen, weil dann kann es auch mal blühen,
sagt Norma Kujat vom Deutschen Verband für Landschaftspflege, die die insektenfreundliche Modellgemeinde Langenhorn bei der Umsetzung der nötigen Maßnahmen berät. Auf der Wiese beim Feuerwehrgerätehaus grünt und blüht es seitdem wie schon lange nicht mehr.
Das ist hier das kleine Habichtskraut, was hier blüht, und der kleine Sauerampfer. Und da erfreuen sich die Insekten dran, die eben die Pollen und den Nektar brauchen. Da ist noch ein Natternkopf, der blaue hier. Sehr schöne Insektenpflanze, hat sehr viel Nektar.
Dort, wo die Gemeinde scheinbar das Mähen vergessen hat, ist ein Kleinod für den Insektenschutz entstanden, in dem jetzt mindestens 20 verschiedene Pflanzenarten wachsen und damit viel mehr als vorher.
Und was wir hier auch haben, ist offener Boden hin und wieder, was total wertvoll ist für die Sandbienen, die Wildbienen, die im Boden nisten. Die haben also auch die Möglichkeit, am Boden sich ihre Löcher zu bohren, ihre Brutröhren zu bohren, anzulegen.
Bisher wurden rund 25 Gemeindeflächen und zahlreiche Privatgrundstücke in Langenhorn und der Nachbargemeinde Bordelum aufgewertet, also blütenreicher und bunter gemacht, um mehr Insekten anzulocken. Joachim Baumgarten hat sich als ehemaliger Gemeindevertreter von Anfang an für das Projekt eingesetzt.
Und wir haben alle Beschlüsse zu diesem Themenkomplex einstimmig gefasst. Mit Fachleuten haben wir uns ausgetauscht, haben selber als Gemeinde Flächen identifiziert und sind diese dann nachher abgegangen mit den Fachleuten, die dann beurteilt haben, geht oder geht nicht. Und wir haben, glaube ich, sehr vieles möglich gemacht.
Einfach nur Rasenmäher verbannen reicht aber nicht. Mit Saatmischung aus regionalen Pflanzensorten haben die Bewohner der beiden Gemeinden ihrer Natur wieder auf die Sprünge geholfen. Auch Bordelums stellvertretende Bürgermeisterin Birgit Thomsen hat dafür Hacke und Spaten in die Hände genommen.
Und da haben wir, ich weiß nicht, ein paar hundert Stauden gepflanzt innerhalb von ein paar Stunden.
Und dazu gehört eben auch mal das Distelstechen. Das ist also nicht unbedingt eine Aufgabe, die einem viel Freude macht, aber die erforderlich ist,
ergänzt Joachim Baumgarten. Finanziert wird das Projekt mit Zuschüssen von Kreis und Land und vom Bundesprojekt Blütenbund Insektenreich. Ob es sich auszahlt, bleibt abzuwarten. Für Fluginsekten ist es an diesem Tag zu windig. Und für eine dauerhafte Beobachtung der Bestandsentwicklung fehlt es an Geld und Fachleuten. Die Beteiligten hoffen aber zum Beispiel, dass es nun bald wieder mehr Schmetterlinge in ihren Gemeinden gibt, Zitronenfalter, Tagfaunaugen und Co., deren Zahl besonders stark gesunken ist. Und auch Wildbienen sollen wieder ihren Platz in den Gemeinden bekommen. Obwohl gerade sie für Diskussionen gesorgt haben, erinnert sich Norma Kujat, als direkt neben dem neuen Kindergarten in Langenhorn eine blühende Wiese angelegt wurde.
Und es gab die Sorge vom Kindergarten, machen wir was für die Bienen, dann haben wir ganz viele Probleme, dann haben die Kinder Probleme, dass sie gestochen werden. Also es ist schön, wenn solche Themen kommen, dann kann man drüber reden und kann sagen, die allermeisten unserer Wildbienenarten sind so viel kleiner als zum Beispiel eine Honigbiene. Und die haben auch Stachel, aber die würden sie gar nicht nutzen, außer in der allergrößten Not. Und wenn, dann würden sie gar nicht durch die menschliche Haut kommen. Es geht nicht um Wespen, es geht um Wildbienen, um Tagfalter, also alles gar kein Problem. Diese Angst kann man dann auch nehmen.
Die Begeisterung für den Insektenschutz wird trotzdem nicht überall in seiner Gemeinde geteilt, sagt Langenhorns Bürgermeister Olde Olsen. Nicht jeder könne mit wilden Wiesen und bunten Beeten wirklich etwas anfangen.
Es gibt auch sehr viele und sogar auch junge Menschen, muss ich dann dazu sagen, die das weniger sehen und die gerne den Robotermäher oder sonst irgendwas ständig laufen haben mögen. Also da zweifle ich so ein bisschen an der Menschheit. Jeder hat scheinbar in seinem Kopf, dass es alles kurz geschoren und immer sehr, wie sagen wir in Klammern, schier aussehen muss.
Das, muss ich sagen, hätte ich mir einfacher und leichter vorgestellt. Da müssen noch sehr, sehr dicke Bretter gebohrt werden,
sagt Heinrich Becker, der als Ideengeber des Projekts gilt. Die insektenfreundlichen Modellgemeinden werden also nicht die Welt retten, betont auch Norma Kujat. Ein Vorbild für den Schutz der Artenvielfalt können sie aber allemal sein. Denn
wir haben eine Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das Thema zu diskutieren und mal genauer hinzugucken. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Es dauert eben und man muss sich immer wieder in Erinnerung bringen. Wir bleiben da dran, das Thema in die Köpfe zu kriegen.
Thomas Samboll berichtete aus der insektenfreundlichen Modellgemeinde Langenhorn in Nordfriesland.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Das Haus der Zukunft soll mit viel weniger Heizenergie auskommen als ein Altbau und auch Altbauten müssen nach und nach so saniert werden, dass sie das Klima nicht mehr so stark belasten. Das kostet Geld, doch diese Kosten lassen sich verringern, wenn ein Teil der Arbeit in die Fabrik verlagert wird, wo ganze Serien des gleichen Stückes Wand zum Beispiel hergestellt werden können. Darauf setzt die Firma EcoWorks, die unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke besucht hat.
Ich bin Emanuel Heisenberg, Gründer und CEO von EcoWorks.
Der Berliner Unternehmer Emanuel Heisenberg kleidet Gebäude ein. Er schneidert ihnen sozusagen ein neues Gewand auf den Leib.
Wir bauen eine zweite Haut um bestehende Mehrfamilienhäuser.
Und das nicht, damit die Gebäude danach besser aussehen, sondern damit sie weniger Energie verbrauchen. Denn die zweite Haut besteht aus vorgefertigten Holzfassaden.
Und da ist schon alles integriert. Das sind Fenster, da ist die Dämmung drin, da sind die Leitungen drin. Oben aufs Dach kommt dann noch eine Photovoltaikanlage und im Keller eine Wärmepumpe. Und nach wenigen Wochen Bauzeit erzeugt dieses Gebäude mehr Energie, als die Mietenden für Heizung, Warmwasser und Strom benötigen.
Damit der Hausanzug auch perfekt sitzt, bringen die EcoWorks-Mitarbeiter 3D-Vermessungsgeräte zur Baustelle.
Wir kommen erstmal hin und scannen das Gebäude von innen und außen, damit wir diese zweite Haut wirklich millimetergenau fertigen lassen, wie so eine Maßfertigung. Die ist dann auch immer individuell.
Das Besondere, die Fassaden werden nicht einzeln vor Ort angefertigt, sondern seriell in einer Fabrik, also quasi am Fließband. Erst danach transportiert ein LKW die rund 3x10 Meter großen und 40 Zentimeter dicken Dämmschutzmodule zur Baustelle.
Wir verlagern 80% der Arbeit in die Fabrik und da haben wir mehrere Fabriken, die für uns bauen, also auf die fertigen die Module schon im Wesentlichen mit Robotern. Also das ist schon sehr automatisierte Fertigung.
Das spart nach Angaben von EcoWorks-Chef Heisenberg Zeit und Geld. Und es schont die Umwelt.
Die zweite Haut, die hat so einen Lebenszyklus von 50 bis 70 Jahren. Also die hält schon mal sehr, sehr lang, ist schon mal gut. Und danach können die Schichten, die wir da verwenden, eben wieder getrennt werden. Also wir verwenden fast keine Verbundstoffe. Also wir verkleben sehr, sehr wenig. Und dadurch können diese Materialien wiederverwendet werden.
Heisenberg strebt mit den seriell gefertigten Dämmschutzwänden eine Kreislaufwirtschaft an. Recycling ist in der deutschen Bauwirtschaft bisher noch nicht sehr weit verbreitet.
In Deutschland entstehen ungefähr 54% des Abfalls im Bau. Und im Wesentlichen sind unsere Gebäude wie so Wegwerfprodukte. Also die werden einmal hingestellt und danach werden sie in der Regel komplett abgerissen. Und viele Sachen landen dann im Sondermüll.
Das Konzept von EcoWorks klingt auf dem Papier vielversprechend. Das Potenzial ist groß. Nicht so sehr in Innenstädten mit ihren denkmalgeschützten Fassaden, sondern in älteren Wohnanlagen oder Plattenbausiedlungen.
Es gibt ja in Deutschland ungefähr so 42 Millionen Wohneinheiten. Von denen wiederum ist die Hälfte rund in Mehrfamilienhäusern, die anderen in Ein- und Zweifamilienhäusern. Und von den Mehrfamilienhäusern schätzen wir so, dass 8 Millionen Wohneinheiten sofort mit unserer Methode sanierbar wären.
Bisher hat EcoWorks allerdings erst eine Handvoll Gebäude mit der neuartigen Methode saniert. Auf der Homepage des Startups zeigt eine Landkarte etwa 2 Dutzend Projekte, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Hauptgrund für den bisher noch verhaltenen Auftragseingang: die hohen Investitionskosten für Bauherren. Das Dämmen mit der EcoWorks-Methode kostet bisher mehr als im klassischen Verfahren. Die Skaleneffekte, die sich Gründer Heisenberg erhofft, haben sich noch nicht eingestellt.
Ziel ist eigentlich, dass wir wie bei Wind oder Photovoltaik oder Elektroautos jedes Jahr die Kosten in einem zweistelligen Prozentbereich senken. Also uns ist es gelungen, in den letzten 2 Jahren die Kosten um 28% der Hardware zu senken. Und das schaffen wir eben nur, indem wir das zum einen skalieren, indem wir immer mehr sanieren, aber zum anderen auch, dass wir das verlagern in Fabriken, die eben sehr günstig erzeugen können.
Emanuel Heisenberg hat in den vergangenen Monaten viele Politiker verschiedener Parteien getroffen. Seine Hoffnung, dass der Staat eine Vorreiterrolle übernimmt und seinen sanierungsbedürftigen öffentlichen Immobilien eine zweite Haut spendiert.
Das ist leider noch nicht passiert, aber ich bin da immer noch sehr stark am Hoffen und am Schieben, dass der Staat als der größte Gebäudehalter in Deutschland eben auch die serielle Sanierung für sich einführt, weil eben auch der Staat bis zu 5% Sanierungsquote, also eine sehr hohe Quote, zeigen muss und bisher seinen Verpflichtungen da noch nicht nachkommt. Also in dem Sinn hoffe ich, dass wir auch einen Teil der Skalierung über staatliche Gebäude hinkriegen.
Soweit der Beitrag von Michael Watzke zum Abschluss unserer Serie »Die Energiewende – ein Baustellenbesuch«. Das Mittelmeer ist in diesem Sommer wieder einmal viel zu warm. Die Klimaerwärmung heizt das Wasser dort stärker auf als in anderen Regionen. Das wiederum sorgt dafür, dass sich andere Wasserorganismen darin wohlfühlen und sich vermehren. Vor Italiens Küste sind giftige Algen aufgetaucht und an manchen Stränden musste das Baden verboten werden, um die Gesundheit der Urlauberinnen und Urlauber zu schützen. Wie die Lage aktuell ist, berichtet Lisa Weiß.
Biologin Christina Ingarao von der regionalen Umweltschutzbehörde der Abruzzen in Pescara stellt ihr Mikroskop ein. Die Proben, die sie gleich untersuchen wird, liegen schon darunter. Zwischen den Glasplättchen ist Wasser. Meerwasser aus der Adria, unweit von Pescara. Christina Ingarao ist auf der Suche nach winzigen Zellbruchteilen einer Alge. Im Sommer kontrollieren wir in felsigen Abschnitten das Wasser auf die Alge Ostreopsis ovata, die ein Gift produziert, das gefährlich für Badegäste sein kann. Und in diesem Sommer sind sie fündig geworden. In der Nähe von Ortona zum Beispiel, von Rocca San Giovanni oder von San Vito Chietino, alles Orte an der Adriaküste der Abruzzen. Die Konzentration der Algenzellstücke war da so hoch, dass die Umweltschutzbehörde für einige Zeit ein Badeverbot erlassen hat, mitten in der Hauptsaison. Zu sehen war da auf dem Meer genau nichts, denn die Alge ist winzig klein. Trotzdem kann sie gefährlich werden, sagt Maurizio Dionisio, Chef der Umweltschutzbehörde. Die Alge kommt aus dem Japanischen Meer. Sehr wahrscheinlich ist sie mit Handelsschiffen in unsere Meere gelangt. Die Alge an und für sich ist nicht giftig, aber sie wird giftig, wenn ihre Zellen beim Kontakt mit Felsen brechen. Die Zellbruchstücke können dann in die Luft gelangen und eingeatmet werden. Mögliche Folgen: Atemprobleme, Übelkeit, Erbrechen und sogar Bewusstlosigkeit. An Sandstränden ist die Gefahr gering, auf Zellbruchstücke von Ostreopsis ovata zu treffen. Sie ist eher zwischen Felsen zu finden. Auch in Ligurien ist die Alge schon mal massenhaft aufgetreten, erzählt Dionisio. Etwa 500 Menschen vergifteten sich damals. Die giftige Alge aus Japan fühlt sich im Mittelmeer immer wohler. Denn das Meer wird wärmer und das ziemlich schnell. Weltweit haben sich die Meere seit Mitte des 19. Jahrhunderts um etwa 0,7 Grad erwärmt. Die Temperatur im Mittelmeer ist allein in den letzten 40 Jahren um 1,2 Grad gestiegen, also deutlich mehr. Denn das Mittelmeer ist relativ flach und sein Wasser mischt sich wenig mit dem von anderen Meeren, erklärt Klimaforscher Giulio Betti vom Nationalen Forschungsrat. Und er sagt auch, hinter allem steckt die Klimakrise. Die Folgen sind weitreichend. Einheimische Arten verschwinden, eingeschleppte wie die giftige Alge können sich leichter vermehren. Es ist klar, dass viele Algen und viele Fische voneinander abhängig sind. Sobald eine bestimmte Algenart verschwindet und eine besser angepasste, widerstandsfähigere auftaucht, vermehrt sich diese Art meist viel schneller, weil sie eine günstige Umgebung ohne Fressfeinde vorfindet. Und dann vermehren sich auch eingeschleppte Fische, die sich von dieser speziellen Alge ernähren. Aber nicht nur die Artenvielfalt im Mittelmeer verändert sich durch das wärmere Wasser, sagt Giulio Betti. Auch wiederum das Klima, sogar in Deutschland. Ein warmes Mittelmeer kann zu extrem starken Regenfällen nördlich der Alpen führen. Die Folgen habe man zum Beispiel schon beim Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 gesehen. Damals war das Ahrtal besonders schlimm betroffen. Ein Trost bleibt aber. Trotz Klimakrise, trotz Algen, Giulio Betti glaubt, dass ein Urlaub an der Adria auch in Zukunft weiter möglich sein wird. Wenn dieses Meer in 20, 30 Jahren zum subtropischen Meer wird, dann heißt das nicht, dass man da nicht mehr baden kann. Das Meer wird wärmer, es wird andere Tier- und Pflanzenarten geben. Aber so, wie das Meer sich durch das Klima verändert, müssen wir uns auch an das Meer anpassen.
Ein Beitrag von Lisa Weiß war das. Die Landwirtschaft hängt stark vom Wetter ab und der Deutsche Bauernverband hat soeben eine erste Bilanz der Ernte gezogen, auch wenn die längst noch nicht zu Ende ist. Jule Reimer ist zu mir ins Studio gekommen. Wie fällt denn die Ernte aus?
Also bei Getreide liegen die Erträge oder liegt der Gesamtertrag knapp unter 40 Millionen Tonnen. Das gab es in den letzten 14 Jahren nur im Wirtschaftsjahr 2018, 2019. Wir erinnern uns, 2018 war ja das schlimme Dürrejahr. 2019 war dann auch nicht so furchtbar viel besser. Und der Bauernpräsident Ruckwied hat in diesem Zusammenhang die Erntebilanz 2015 erwähnt. Da gab es 52 Millionen Tonnen Getreide, aber das waren echte Ausreißer nach oben. Quer durch die Bank muss man aber auch mal immer auf die Erträge pro Hektar schauen. Und da hat es die Winterkulturen teils schlimmer erwischt als die Sommerkulturen. Da gibt es beim Winterweizen zum Beispiel -12%, bei der Wintergerste -8% Ertrag pro Hektar. Aber Sommerweizen und Sommergersten verzeichnen jeweils ein Plus von fast einem Drittel. Also differenziert muss man drauf schauen.
Also insgesamt hat das Wetter der Ernte dann aber nicht genutzt.
Nee, überhaupt nicht. Also der Regen hat zur falschen Zeit die Aussaat verzögert, da waren die Felder zu nass. Die Sonne muss im Übrigen auch zum richtigen Zeitpunkt scheinen, nämlich zum Beispiel beim Getreide, wenn das Korn sich mit Inhalt füllt, sich entwickelt. Die Ernte musste jetzt im Sommer oft unterbrochen werden. Man kann ja Getreide nur trocken einbringen und auch die Also neben dem Wetter bzw. die Klimaerwärmung, die macht sich eben auch deutlich bemerkbar. Das sagte auch Bauernpräsident Ruckwied. Das Wetter wird einfach unberechenbarer und es kommen Schädlinge dazu, die sich entweder neu sind oder sich stärker vermehren.
Hatte der Regen denn auch seine guten Seiten?
Ja, es gibt auch Kulturen, die profitieren konnten, nämlich Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln, auch für das Gemüse, für den Gemüseanbau war das wohl recht gut. Aber gleichzeitig, also Menge eigentlich gut, aber die Kartoffelbauern kämpfen zum Beispiel mit Kraut- und Knollenfäule. Das heißt, Feuchtigkeit hilft da auch nicht.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über das Wetter, aber es gibt ja sicher auch noch andere Gründe für die niedrige Ernte.
Genau, also zum Beispiel kritisiert der Bauernpräsident, wir hatten ja diese großen Proteste gegen die Änderungen bei der Agrardieselbesteuerung. Nach wie vor gäbe es praxisferne Regeln, der versprochene Bürokratieabbau habe sich nicht eingestellt und vor allen Dingen ärgert ihn die Auflage, weniger zu düngen. Wir erinnern uns, wir haben ja teilweise in Regionen erhöhte Nitratbelastungen des Grundwassers. Die Wasserversorger müssen dann investieren, um diese Werte zu senken. Und das kommt durch den Gülleeintrag. Gleichzeitig ist es so, weniger Dünger senkt den Proteingehalt beim Weizen. Und der Proteingehalt, der beeinflusst die Backeigenschaften. Diesen Backweizen, da verdienen die Bauern auch mehr Geld. Und da finden sie sich in der Bredouille mit den Abnehmern wieder. Die sagen, wir wollen aber dieses Weizenniveau und weniger Protein. Da wird dann der Weizen schnell zum Futterweizen runter deklariert, wobei eben umstritten ist, ob man mit dem nicht eigentlich auch backen könnte.
Manche Pestizide sind ja vom Markt genommen werden, weil sie nicht nur Pflanzenschädlinge bekämpfen, sondern auch Nützlinge im Anbau oder schädlich sein können für Fische. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, es gab eine harte Kritik am Zukunftsprogramm des Bundeslandwirtschaftsministers. Es sind ja auch zum Beispiel Neonicotinoide, da bienenschädlich über den Europäischen Gerichtshof verboten worden. Da gibt es nach wie vor Proteste der europäischen Rübenbauern. Gleichzeitig brauchen aber die Kirschbauern die Bestäuber. Auch im Apfelanbau ist jetzt auch wieder ein eigentlich verbotenes Fungizid, also Pilzmittel, wegen Schorfbildung, wegen der Feuchtigkeit zugelassen worden, aber nur ausnahmsweise und nach Ansicht von Bauernpräsident Ruckwied spielt das auch eine wichtige Rolle, diese Verbote.
Knappheit kann ja auch die Preise treiben und das wäre dann schön für die Agrarunternehmen. Verdienen die gut und ist die Versorgung mit Getreide gefährdet bei uns?
Nein, die Versorgung ist erstmal nicht gefährdet. Erstens mal hatten wir auch schon gerade bei Getreide einen hohen Selbstversorgungsgrad und zum Beispiel bei Zucker oder bei Kartoffeln, da liegen wir deutlich über 100%. In der gesamten EU gibt es Einbrüche im Bereich Getreide, aber weltweit ist die Versorgung mehr als ausreichend und solche Getreidepreise bilden sich leider am Weltmarkt für die deutschen Landwirte. Das heißt, die Knappheit hier interessiert eigentlich niemanden. Noch sind die Preise noch in so einem halbwegs erträglichen Bereich. Aber es geht halt bergab und die tollen Zeiten von 2022, die sind vorbei. Allerdings kriegen die Landwirte ja auch Subventionen, die helfen. Und in den letzten vorangegangenen Wirtschaftsjahren konnten sie pro Jahr jeweils 50% bei der Ertragslage, bei den Gewinnen zulegen. Das heißt, sie sind auch ein gewisses Auf und Ab gewohnt in der Landwirtschaft.
Jule Reimer war das zur Erntebilanz. Herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Bahn will verlässlicher werden und sie hat ein umfangreiches Reparaturprogramm gestartet, Streckensperrungen inklusive. Denn der Zugservice läuft nicht rund in Deutschland. Zu diesem Ergebnis ist auch die Stiftung Warentest gekommen und das gilt nicht nur für die Pünktlichkeit. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Das derzeit größte Problem beim Bahnverkehr in Deutschland ist die Pünktlichkeit. In der Stichprobe der Stiftung Warentest, hier wurden Dutzende von Zugfahrten von März bis Juli protokolliert, zeigt sich, dass der Marktführer, die Deutsche Bahn AG, im Schnitt eine Verspätung von 35 Minuten hatte. Bei der Konkurrenz, dem Unternehmen Flixtrain, waren es 27 Minuten, wobei Flixtrain nur wenige Fernstrecken in Deutschland bedient. Ärgerlich für die Kundschaft, besonders dann, wenn die Fahrkarte recht teuer war. Denn hier liegt einer der großen Unterschiede zwischen beiden Verkehrsunternehmen. Warentester Gunnar Schwan.
Wir haben zum Beispiel die Strecke Berlin-Stuttgart uns angeschaut. Da hat es bei Flixtrain 31 Euro im schlechtesten Fall gekostet. Das heißt, man hätte auch noch günstiger buchen können. Bei der Deutschen Bahn ging es bei 35 Euro los und kostete im schlechtesten Fall mit einem Flexpreisticket 189 Euro. Also deutlich teurer als bei Flixtrain.
Ein weiterer Vorteil von Flixtrain: der Sitzplatz ist stets mit inbegriffen und somit kostenlos. Und es dürfen auch nur Kunden mit Ticket einsteigen. Überfüllte Waggons gibt es somit nicht. Gebucht wurde über die jeweiligen Apps der beiden Unternehmen. Sie lassen sich leicht bedienen und das Buchen funktionierte problemlos. Die DB-Navigator-App sei umfangreicher und informativer, dafür aber auch komplizierter.
Es gibt verschiedene Tickets, Flexpreistickets, Sparpreistickets, die haben unterschiedliche Rechte und unterschiedliche Preise. Und die Preise von beiden Tickets schwanken auch noch über die Zeit. Nach unserem Test sollte man mindestens eine Woche vor der eigentlichen Fahrt bei der Deutschen Bahn buchen. Einen Tag vor der Reise, da steigt dann der Preis häufig nochmal an.
Bei der WLAN-Verfügbarkeit lag die Deutsche Bahn mit der Note befriedigend vorn. Bei Flixtrain kamen überwiegend nur langsame Verbindungen zustande. Pluspunkte auch für die Versorgung an Bord in den DB-Zügen. Bei Flixtrain hingegen ist nicht einmal ein Getränkeautomat vorhanden. Und bei einer Fernreise biete beispielsweise ein ICE der Bahn AG mehr Platz und Komfort als die schon älteren Züge der Konkurrenz, so Gunnar Schwan.
Zum Beispiel hatten wir bei unseren Testfahrten für große Koffer teils nicht den Platz dort. Wir mussten dann die Koffer irgendwo anders deponieren, die dann auch nicht so einsichtig sind, die Stellen. Was auch auffällt, es gibt in den meisten Wagen keine Klimaanlage, am ehesten noch im Wagen 100 in der Zugmitte.
Und auch nach der Zugfahrt kann es Ärger geben. Stichwort die EU-Fahrgastrechteverordnung. Sie regelt beispielsweise, dass Kunden bei einer Verspätung ab einer Stunde 25% der Kosten zurückfordern können. Hier wurde nur die Bahn AG bewertet. Flixtrain bot zu wenig Fälle für eine Beurteilung. Eine inzwischen oft miserable Erstattungspraxis, so Warentester Gunnar Schwan.
Bei der Deutschen Bahn haben wir 5 Fälle untersucht. Nur einer dieser 5 Fälle wurde rechtzeitig, also innerhalb eines Monats, richtig beantwortet. Die Erstattung ist erfolgt. In den übrigen 4 Fällen warten wir eigentlich noch bis heute und haben lediglich Zwischenbescheide bekommen, dass es noch länger dauert mit der Bearbeitung. Empfehlen würde ich, digital zu reklamieren, gerade wenn man digital gekauft hat.
Bei der möglichen Erstattung kommt es auch darauf an, was der Grund für die Verspätung war. Ein Bahnunternehmen muss bei Polizeieinsätzen oder auch Naturkatastrophen nicht zahlen. Bei Verspätungen aufgrund eines Streiks aber sehr wohl.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Theo Gers geht es gleich unter anderem um die Rettung der Meyer Werft in Papenburg. Und noch ein Hinweis auf morgen, dann widmet sich der Deutschlandfunk den ganzen Tag konzentriert dem Klima. So geht Klimaschutz, ist das Motto des Tages.